geht gleich los. Danke, Willi. Ja, schönen guten Morgen. Ich frage mich, ob es hier in Detmold Nord mutige Leute gibt. Gibt's schon, oder? Also, so wie ich euch kennengelernt habe, wenn ich hier so durch die Reihen schaue, ich glaube, da sind ein paar sehr, sehr mutige Leute. Also, wer von euch hat keine Angst vor freilaufenden Löwen? Ist irgendjemand? Keiner hier? Wie? Ihr habt alle Angst vor freilaufenden Löwen? Okay, also ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wenigstens einer hier mutig ist. Okay, dann bin ich beruhigt, denn mir geht's genauso. Ich habe auch Angst vor freilaufenden Löwen. Schauen wir mal, ob das geht. Ja. Einige von euch wissen ja, dass ich meinen ersten Arbeitsplatz in der Nähe von Bremerhaven habe. Und ich kann euch sagen, das ist eine richtig gefährliche Gegend, wo man sehr mutig sein muss. Es ist schon ein bisschen her, also das ist jetzt nicht aus dem Ort, aber passt auf, es ist schon ein bisschen her. Da war ich dort auf dem Weg ins Büro. Es war ein schöner Tag. Die Sonne schien und ich habe gedacht, okay, die 2 Kilometer, die kann ich auch gut zu Fuß gehen. Ich war unterwegs, war fast beim Büro und da sah ich hinter mir plötzlich 5 ziemlich große Löwen. Die liefen da einfach so frei rum und die kamen immer näher. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass ich mich ziemlich beeilt habe, in mein Büro zu kommen. Es ist in solchen Situationen immer schwierig, den Schlüssel ins Schloss zu kriegen. Und ich war echt erleichtert, als ich dann die Tür hinter mir zumachen konnte und erstmal in Sicherheit war. Aber mein kleiner Albtraum war leider noch nicht vorbei. Kurz bevor ich aufgewacht bin, fiel mir ein, dass ich unendlich viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen habe, die ich nie und nimmer rechtzeitig fertig kriege. Gut war dann, als ich aufgewacht war, habe ich gemerkt, die Arbeit ist zwar echt, aber sie ist alles schon erledigt. Es war sehr, sehr erleichternd. Und was mich auch gefreut hat, ich habe auch nie wirklich freilaufende Löwen an diesem Ort gesehen. Also, wenn es hier jemanden gibt, der mir meinen Traum nachher deuten möchte, sprecht mich einfach an. Aber denkt dran, wie es den Leuten ging im Alten Testament bei Daniel, die Träume nicht richtig gedeutet haben. Seid also vorsichtig. Worum es mir eigentlich geht hier heute Morgen, wir alle kennen das Gefühl der Angst oder der Furcht. Und nicht immer löst sich dieses Gefühl so schnell wieder in Luft auf, wie das in meinem Fall passiert ist. Wie gehen wir also damit um, wenn uns immer wieder unsere Löwen begegnen? Nun sind wir hier ja in der Kirche und ihr dürft erwarten, wenn ihr hier eine Predigt hört, dass ich auch in die Bibel geschaut habe. Und da habe ich ein paar Stellen, ein paar Verse gefunden, die über die Furcht oder die Angst sprechen. Es war schön, wir haben in den Liedern schon einige vertonte Bibelstellen gerade gehört, gesungen, auf die ich auch gleich zurückkommen werde. Ich möchte mit einem Vers beginnen, den Gott dem Propheten Jesaja gibt, dass er ihn ausrichtet an sein Volk. Und zwar steht da in Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Tolle Aussage, oder? Aber jetzt hör mal so ein bisschen in dich rein. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf bei diesem Vers? Was geht dir durchs Herz, wenn du sowas hörst? Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Denk mal kurz drüber nach. Und jetzt merkt ihr bitte, was dir so durch Kopf und Herz gegangen ist. Wir kommen später nochmal drauf zurück. Jetzt geht es aber erstmal noch ein bisschen ums Fürchten. Furcht ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Wir kommen in Situationen in unserem Alltag und sie lösen bei uns dieses Gefühl aus. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe für dieses Gefühl. Aber was ist Furcht denn eigentlich für ein Ding? Ich habe mal nachgelesen, wie man Furcht definieren kann. Und hier ein Vorschlag. Furcht ist das Gefühl einer konkret fassbaren Bedrohung. Sie bezeichnet die Reaktion des Bewusstseins auf eine gegenwärtige oder vorausgeahnte Gefahr. Sie muss unterschieden werden von dem umgangssprachlich weitgehend synonym verwendeten Begriff der diffusen Ängste, die zu den Psychosen zählen, sowie von Erscheinungsformen wie Zwängen, Panik oder Phobien. Also wir können unterscheiden zwischen Furcht, bei der wir genau wissen, warum wir sie haben, und andererseits Angst, die uns vielleicht auch einfach unbegründet überkommt. Weiter wird erklärt, im Gegensatz zur Angst ist die Furcht meist rational begründbar und wirklichkeitsgerecht. Sie wird deshalb auch als Realangst bezeichnet. Wo dies nicht der Fall ist, handelt es sich meist um eine Phobie. Es ist unglaublich, ich habe mal nach Phobien geguckt. Ich habe eine Liste gefunden mit rund 600 verschiedenen Phobien. Das geht los bei A wie Ablutophobie. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, das ist die Angst vor dem Waschen. Und es geht bis Z wie Zoophobie, das habe ich in meinem Traum erlebt, die Angst vor Tieren. Und das ist echt krass, wie viele verschiedene Phobien es gibt. Obwohl manchmal kommt es mir, ich möchte niemand auf die Füße treten, aber ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vor. Da gibt es zum Beispiel die Kaetophobie, das ist die Angst vor Haaren. Aber darüber wollen wir nicht weiter nachdenken heute Morgen. Und noch was möchte ich kurz ansprechen. Furcht und Ehrfurcht sind nicht dasselbe. Das wäre jetzt ein riesiges Thema, da einzusteigen. Bitte begnügt euch mit dem, was ich in den nächsten paar Minuten dazu sagen kann. Aber Furcht und Ehrfurcht sind nicht dasselbe. Ich breche es mal auf eine einfache Ebene runter. Ehrfurcht hat mehr mit Verehrung als mit Furcht zu tun. Der Begriff Ehrfurcht ist auch nicht in der Weise irgendwie negativ besetzt, wie wir das von dem Begriff Furcht kennen. Brockhaus Lexikon, etwas ältere Ausgabe, definiert Ehrfurcht so: der höchste Grad der Ehrerbietung, das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst, sei es eine Person oder eine geistige Macht, wie Vaterland, Wissenschaft, Kirche, Staat, Menschheit oder Gottheit. Also Ehrfurcht ist nicht nur unter Christen etwas Gutes, sondern auch darüber hinaus. Und noch was ganz Erstaunliches habe ich gefunden. Ich glaube nicht, dass ihr das wisst. Erich vielleicht. Im Schulgesetz von Nordrhein-Westfalen in Paragraph 2, Vers 2, Erich nickt, kannst die Paragraphen aufsagen, oder? Dort steht: Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Ehrfurcht vor Gott als Ziel der Erziehung in der Schule, ich glaube, meine Lehrer damals hatten das nicht gewusst, aber das war ja auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Als ich zur Schule ging, da habe ich mich auch manchmal gefürchtet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt, ich vermute mal nicht. Ich habe mich am meisten vor den Zeugnissen gefürchtet. Das war aber keine Art von Ehrfurcht, sondern das war eine sehr begründete Furcht vor der Bewertung meiner Leistungen. Das ist auch der Grund, warum meine Zeugnisse bis heute nicht in die Hände meiner Kinder kommen dürfen. Was mir aber ganz wichtig ist, Ehrfurcht oder besonders Gottesfurcht ist nicht gleichzusetzen mit Furcht oder Angst. Denn Gott ist für uns, seine Kinder, niemals eine Bedrohung oder eine Gefahr. Ja, ich muss mich vor Gott fürchten. Ich muss regelrecht Angst haben vor Gott, wenn ich die Frage meiner persönlichen Schuld nicht geklärt habe. Wenn ich das Geschenk der Vergebung, das Jesus uns anbietet, nicht angenommen habe. Aber unser Gott möchte, dass wir als seine Kinder nicht in Angst vor ihm leben. Er möchte, dass wir ihm gern, freiwillig und aus Liebe folgen. So wie Jesus das in Johannes 14, Vers 23 sagt: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das hört sich richtig gut an, oder? Angst hat keinen Platz in unserer Beziehung zu Jesus und zu unserem Vater im Himmel. Diese Beziehung soll für dich und mich sowas wie eine Oase des Friedens, eine Oase der Liebe sein. Und eine Oase brauchen wir auch. Denn drumherum geht es nicht immer sehr liebevoll zu. Nein, es ist eine Tatsache, dass wir es in dieser Welt manchmal mit der Angst zu tun bekommen können. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die meisten Übersetzungen sprechen hier nicht nur von Angst, sondern von Bedrängnis. Denn es geht hier nicht um ein Gefühl, sondern es geht hier um harte Fakten. In der Welt, und so übersetzen andere, werdet ihr hart bedrängt. Wird man euch hart zusetzen, werdet ihr viel Schweres erleben. Wird man Druck auf euch ausüben. Das sind die Realitäten, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und damit auch uns. Nicht sehr ermutigend, oder? Dafür aber sehr wirklichkeitsnah. Denn für die meisten Christen in dieser Welt ist das die Realität. Mit einer Ausnahme einer Minderheit, zu der wir gehören dürfen. Aber der Vers ist ja noch nicht zu Ende. Das ist ja nicht alles, was Jesus zu dem Thema zu sagen hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also ihr müsst jetzt nicht traurig nach Hause gehen, ihr müsst nicht resignieren, ihr müsst nicht entmutigt hier diesen Ort verlassen, denn Jesus hat die Welt überwunden. Und deshalb sollen wir uns nicht entmutigen lassen. Wörtlich steht da, habt aber Mut. Habt aber Mut. Gerade noch Angst, Bedrängnis, Druck, Schweres und jetzt Mut? Hallo? Wie soll das gehen? Bekommen wir da irgendwie eine Gehirnwäsche? Oder müssen wir uns selbst irgendwie manipulieren? Wovon spricht Jesus da? Nein, es ist eben diese Tatsache, genau diese Tatsache, dass wir einen Sieger an unserer Seite haben. Und nicht nur einen, wir haben den Sieger an unserer Seite. Jesus hat die Welt überwunden, er hat sie besiegt, wie die meisten Bibeln das hier übersetzen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Was wir brauchen, ist das Bewusstsein dieser Wirklichkeit. Jesus komprimiert hier zwei wichtige Themen des Neuen Testamentes in wenige Worte. Erstens, wir leben in einer Welt, die uns manchmal das Fürchten lehrt. Aber zweitens, stehen wir an der Seite dessen, der den Fürst dieser Welt besiegt hat. Und das ist ein wirklich entscheidender Punkt. Den Grund für unseren Mut finden wir nicht, nie in uns selbst, sondern nur in Jesus. Macht das Sinn? Den Grund für unseren Mut finden wir nicht in uns selbst, sondern nur in Jesus. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und hier nehmen wir den Faden wieder auf und erinnern uns an Gottes Aufforderung aus Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht. Und wir denken noch mal kurz darüber nach, warum Gottes Fürchte dich nicht wirklich Sinn macht. Es gibt auch eine falsche Furchtlosigkeit. Sowas wie Blauäugigkeit oder Blindheit. Wenn wir die Realität einfach ignorieren. Wenn ich mit Vollgas auf einen Abgrund zurase und die Augen zumache, dann ist das nicht Furchtlosigkeit, dann ist das Dummheit. Richtig? Manchmal wirft man uns Christen sowas Ähnliches vor. Man sagt, wir würden immer nur auf den Himmel vertrösten, irgendwann wird alles besser und wir würden die Realität dieser Welt ignorieren. Blauäugig oder sogar blind für die Wirklichkeit. Aber, und das ist entscheidend, gerade Menschen, die zu Gott gehören, müssen nicht blind durch diese Welt laufen. Wir haben einen Gott, der sich uns offenbart und der uns sagt, worauf es im Leben wirklich ankommt, worauf wir im Leben achten müssen. Wir haben Gottes Wort, wir haben Gottes Geist in uns. Einen besseren Guide fürs Leben gibt es gar nicht. Wir werden gleich noch drauf zurückkommen. Tatsache ist, wir sind nicht grundlos furchtlos. Nein, wir haben gute Gründe. Wir haben gute Gründe dafür, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Gott gibt uns genug Gründe, unsere Furcht und unsere Angst zu überwinden und wirklich Mut zu haben, trotz der Umstände, die uns manchmal tatsächlich Angst machen können. Es macht übrigens gar keinen Sinn, ein tatsächlich empfundenes Gefühl von Furcht oder Angst zu ignorieren oder zu leugnen. Davon geht es ja nicht weg. Unsere Angst verschwindet ja nicht, wenn wir so tun, als wäre sie nicht da. Es gibt einen viel besseren Weg. Wir müssen uns den Gefühlen stellen und sie mit der Wirklichkeit, wie Gott sie beurteilt, abgleichen. Und am besten tun wir das, indem wir damit zu unserem Gott gehen, indem wir sie vor unseren Gott bringen. Denn Gottes Wahrheit ist immer stärker als unsere falschen Gefühle. Aber dass ihr mich nicht falsch versteht, nicht alle Gefühle sind ja grundsätzlich falsch. Es gibt auch den Fall, dass meine Gefühle mit der Wirklichkeit, mit der Realität übereinstimmen. Und im besten Fall, dass meine Gefühle diese Übereinstimmung haben mit dem, was tatsächlich passiert. Wir möchten ja nicht auf diese Gefühle verzichten. Also stell dir vor, du möchtest verzichten auf die Freude, die du erlebst, wenn Gott in deinem Leben irgendwas Großartiges tut. Oder möchtest du auf das Staunen verzichten bei einem grandiosen Sonnenuntergang? Diese emotionale Bestätigung einer Wirklichkeit oder einer Wahrheit ist ein großes Geschenk Gottes, was wir in unserem Leben genießen dürfen. Also halten wir fest, wir sind nicht ohne Grund furchtlos. Wenn Gott zu dir sagt, fürchte dich nicht, dann hat das Hand und Fuß. Dann sind das keine leeren Worte und dann ist das keine Durchhalteparole. Gottes Aufforderung, fürchte dich nicht oder hab Mut, hat gute Gründe. Und wir werden uns jetzt im zweiten Teil der Predigt noch kurz vier dieser Gründe anschauen. Nur vier von wirklich ganz vielen. Hier also vier Wahrheiten, die Gott dir mit auf den Weg gibt, für den Fall, dass in deinem Alltag irgendwelche Löwen oder andere furchterregende Gestalten auftauchen. Wahrheit Nummer 1, du gehörst zu Gott. Die erste Wahrheit gegen die Furcht finden wir auch in Jesaja. Dort nennt Gott seinem Volk diese bemerkenswerte Wahrheit. Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob. Und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich habe dich erlöst und ich kenne dich. Du bist mir kein Unbekannter für mich. Und er setzt noch eins drauf. Du bist mein. Du gehörst mir. Was Gott hier sagt, ist Folgendes. Du bist mein Eigentum. Und auf mein Eigentum werde ich aufpassen, denn du bist wertvoll für mich. Ich übernehme die Verantwortung für dich. Macht das Sinn? Was Gott mit diesem fürchte dich nicht meint, sehen wir in den nächsten beiden Versen. Und die Aussagen sind wirklich gewaltig. Und wir haben sie vorhin in dem englischen Lied auch schon gesungen. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Krass, oder? Gott ist in den größten Gefahrensituationen der Retter für sein Volk. Und das hat er schon über Jahrtausende bewiesen. Dieses Volk ist sozusagen unkaputtbar und das große Finale, wie wir es in der Bibel sehen, wird erst noch kommen. Du denkst jetzt vielleicht, klar, das gilt für das Volk Israel, aber was ist mit mir? Gilt das auch für mich? Gilt das auch für dich? Ich glaube, ich bin sicher, dass das absolut auch für dich und für mich gilt. Natürlich hat das Volk Israel eine ganz besondere Bedeutung für Gott, aber wir als seine Gemeinde haben das auch. Oder sind wir für Gott weniger wert? Was sind wir wert für Gott? Auf keinen Fall, du und ich, wir sind so wertvoll für Gott, dass er für uns seinen Sohn hat sterben lassen. Er hat für uns einen Preis bezahlt, der unseren Wert bestimmt und der diesen Wert ins Unermessliche steigen lässt. Wir sind Erlöste. Und es ist unvorstellbar. Also mir geht es so, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, aber für mich ist es unvorstellbar, welchen Einsatz Gott gebracht hat, um uns zu erlösen. Leider können wir heute jetzt nicht näher darauf eingehen. Wenn du Fragen dazu hast, sprich mich an oder irgendjemand der Leute hier in der Gemeinde, die hier aktiv sind. Und noch was Beeindruckendes haben wir gelesen. Gott kennt uns mit Namen. In Lukas 10 lesen wir eine interessante Geschichte. Da kommen die Jünger begeistert von einem Missionseinsatz zurück und sie sagen zu Jesus, dass ihnen sogar die bösen Geister folgen mussten. Was sagt Jesus darauf? Lukas 10, Vers 20, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Was gibt es Wichtigeres, als dass Gott dich kennt? Weil du ihm gehörst, weil du zu ihm gehörst. Und auch wenn das vielleicht so unser Denken sprengt und in unserem Kopf irgendwo so einen Error verursacht, Gott kennt jeden Einzelnen ganz persönlich, auch dich. Du bist keine Nummer, du bist kein No-Name für Gott. Weil er uns so unvorstellbar liebt, hat er auch so unglaublich viel für uns bezahlt. Deshalb sind wir so wertvoll für ihn. Und deshalb wird er uns auch nicht einfach wieder fallen lassen. Macht das Sinn? Und deshalb gilt Jesaja 43, Vers 1 auch für dich. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist eine Tatsache, und bitte nehmt das mit nach Hause. Es ist eine Tatsache, dass die Furcht dich niemals bestimmen muss. Selbst wenn sie begründet ist. Denn du brauchst dich nicht selbst zu retten. Gott ist dein Retter. Unser Problem ist das, wir wissen nie im Voraus, wie Gott das machen wird. Wir wissen nie im Voraus, wie Gott rettet, wie seine Rettung aussieht. Vielleicht hat er einen Plan, der ganz anders aussieht, als wir uns das denken. Aber er wird die, die ihm wertvoll sind, niemals im Stich lassen. Wahrheit Nummer zwei, Wahrheit Nummer zwei, Gott vergisst dich nicht. Die zweite Wahrheit gegen die Furcht finden wir in Jesaja 49, Vers 15 und 16. Dort zeigt Gott uns an einem alltäglichen Beispiel, dass er uns niemals vergessen wird. Du kennst die Aussage vielleicht. Dort steht, kann eine Frau denn ihren Säugling vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse dich nie. Nein, in der Regel ist es doch so, dass eine Mutter ihren Säugling nicht vergisst. Aber Gott sagt, selbst wenn das passiert, mir passiert das nicht, niemals. Gott vergisst dich nicht, absolut nicht. Aber warum? Warum ist das so? Warum vergisst Gott dich nicht? Liegt das daran, dass er einfach ein perfektes Gedächtnis hat? Gott vergisst dich nicht und er nennt den Grund in Vers 16. Dort lesen wir, siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Manche schreiben sich was, was sie nicht vergessen wollen, in die Hand. Normalerweise hält das da nicht ganz so lange. außer vielleicht bei Menschen mit Ablutophobie, die Angst vor dem Waschen haben. Aber in der Regel hält das da nicht so lange. Ich finde das interessant. Die NEÜ übersetzt hier eingraviert statt eingezeichnet. Aber das passt ja auch nicht so richtig. Ja? Also in einer Hand kann man schlecht was eingravieren. Wisst ihr, was ich glaube? Gott spricht hier in Jesaja prophetisch von den Händen von Jesus. Die Narben der Nägel vom Kreuz in den Händen Gottes werden ihn immer an dich erinnern. Unauslöslich. Und deshalb wird er uns nie vergessen. Und ist das nicht krass, was wir für einen Gott haben, der uns so unvorstellbar liebt, dass er sich an ein Kreuz nageln lässt für uns? Was muss das für eine unglaubliche Liebe sein? Und deshalb wird er uns nie vergessen. Vielleicht sagen dir deine Gefühle manchmal was anderes und du fühlst dich von Gott vergessen. Aber Tatsache ist, das wird niemals passieren. Und deine Angst ist unbegründet. Wir kommen zu Wahrheit Nummer 3. Gott will dich mit seinen Augen leiten. Damit kommen wir zu einer anderen unbegründeten Angst, der Angst vor der Orientierungslosigkeit. Vielleicht warst du schon mal in einem Dunkelgang. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und das ist schon eine krasse Erfahrung, aber auch so ein bisschen ungemütlich. Aber vielleicht hast du dich auch schon mal so richtig verloren gefühlt, dass du nicht weißt, wie es weitergeht. Vielleicht an einem Punkt in deinem Leben, wo du vor einer wichtigen Entscheidung gestanden bist oder in irgendeiner Krise deines Lebens. Wo geht's lang? Wie geht's weiter? Und um dich herum alles nur dunkel. Dann kann es passieren, dass wir Angst kriegen. Die Angst, dass Gott uns vergisst, dass er sie nicht mehr für uns interessiert, dass ihm unser Schicksal egal ist. Kennst du das Gefühl? Das Gefühl, hilflos verloren zu sein? Im Psalm 32 schreibt David darüber, wie es sich anfühlt, seine Schuld loszuwerden. Wahrscheinlich hast du die Aussage in Vers 2 schon mal gehört. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und vielleicht kennst du auch den Vers 8. Luther hat das so übersetzt: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Augenleitung funktioniert ohne Worte. Aber sie funktioniert nur, wenn ein paar Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Eine Voraussetzung ist zum Beispiel, dass man den anderen kennt, mit dem man Blickkontakt hat. Und dass man weiß, was ein bestimmter Blick bedeutet. Liebe Ehemänner, ich glaube, ihr wisst alle, was die Blicke eurer Frauen bedeuten, oder? Aber es gibt noch eine andere ganz wichtige Voraussetzung, nämlich, dass wir Blickkontakt haben. In manchen Situationen versuchen wir genau das zu vermeiden, und ich meine jetzt nicht nur die Ehemänner, dass wir Blickkontakt haben. Auf unsere Beziehung zu Gott übertragen bedeutet das, dass nichts zwischen uns und Gott stehen darf. Und deshalb ist das, was David hier am Anfang von Psalm 32 schreibt, auch so wichtig. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet. Nur dann, wenn nichts zwischen dir und Gott steht, hast du Blickkontakt. Gott selbst hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Er hat deine Schuld weggeschafft, indem er selbst dafür bezahlt hat am Kreuz. Deine Angst vor Orientierungslosigkeit ist unbegründet, denn Gott will dir den Weg zeigen. Dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, musst du unbedingt den Blickkontakt mit ihm suchen. Hast du das schon mal so erlebt? Ich will dich heute ermutigen, lass dich drauf ein. Vertrau ihm, ganz besonders in tiefen Krisen oder in ganz wichtigen Entscheidungen deines Lebens, aber nicht nur dort, sondern im Grunde in jeder Kleinigkeit unseres Alltags. Und such den Blickkontakt, indem du alles mit ihm klärst, was zwischen euch steht oder stehen könnte. Und indem du in seine Nähe kommst. Wir haben gesehen, dass Gottes wertvollstes Eigentum sind, für das er Verantwortung übernimmt. Wir haben uns daran erinnert, dass er uns niemals vergessen wird. Die Narben in den Händen von Jesus werden ihn immer erinnern. Und wir können mit Gottes Augenleitung rechnen, wenn wir den Blickkontakt zu ihm suchen. Diese Wahrheiten sind gute und wirksame Mittel gegen unsere Furcht oder Angst. Wir finden in Gottes Wort aber noch eine ganze Menge, noch viel mehr dazu, dass es gute Gründe gibt für dieses "Fürchte dich nicht". Und einen letzten Punkt, eine letzte Wahrheit möchte ich noch kurz ansprechen. In 2. Mose 19 bis 24, da lesen wir davon, wie Gott am Sinai den Bund mit seinem Volk schließt. Und in Kapitel 23, Vers 20 bekommt Mose von Gott noch eine sehr besondere Zusage. Dort steht: "Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe." Mose bekam Führung, ein Engel. Ein Engel Gottes wird ihm vorausgehen, er wird ihn bewahren und er wird dafür sorgen, dass er genau das Ziel erreicht, was Gott für ihn schon kannte. So, du denkst jetzt vielleicht, schön für Mose, aber war das Leben von Mose ab diesem Moment nur noch ein Spaziergang? Naja, also vielleicht kennst du die Geschichten und weißt, wie es weitergegangen ist, durch welche Tiefen es bei Mose noch ging. Der erste Ärger kam sozusagen sofort, als das Volk Israel sich ein goldenes Kalb gemacht hatte in der Abwesenheit von Mose und es jetzt anbetete. Aber Mose wusste jetzt, ich bin nicht allein. Er hatte Führung durch Gott und das hat er erlebt bis zu seinem letzten Tag. Ich glaube ja, dass Mose auch mit den Gefühlen von Angst und Furcht zu kämpfen hatte. Aber ich glaube auch, dass ihm die vielen Erfahrungen mit Gott geholfen haben, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen. Okay, du hast wahrscheinlich keine Verheißung für einen Engel, vermute ich mal, also keine persönliche Verheißung für einen Engel bekommen, aber bist du deshalb im Nachteil? Absolut nicht. Denn als Christen haben wir viel mehr als einen Engel vor uns. Gott selbst in Person des Heiligen Geistes lebt in uns. Er lebt in uns. Wir wissen vielleicht viel darüber, was dazu in der Bibel steht, aber ist uns wirklich klar, was das tatsächlich für uns bedeutet, dass Gott in uns lebt? Wir können jetzt nicht ins Detail gehen, aber so viel: Wenn Gott selbst in uns lebt, dann gibt es nichts, absolut nichts, was verhindern kann, dass wir unser Ziel erreichen. Das Leben wird nicht leichter dadurch, aber wir werden Gottes Ziel für unser Leben erreichen und dafür garantiert Gott höchstpersönlich. Macht das Sinn? Tatsache ist, das Verständnis über das göttliche Leben in uns ist ein wirksames Mittel gegen Furcht und gegen Angstgefühle, selbst dann, wenn diese Gefühle begründet sind. 4 Wahrheiten gegen die Furcht haben wir uns jetzt kurz angeschaut. Du gehörst zu Gott, Gott vergisst dich nicht. Gott will dich mit seinen Augen leiten, Gott will dich führen bis ans Ziel. Und es gibt noch viele weitere Aussagen in Gottes Wort, die das ergänzen oder unterstreichen. Gottes "Fürchte dich nicht" hat Hand und Fuß. Aber zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben und deine Antworten dazu sind sehr, sehr wichtig. Was bedeuten diese großen Wahrheiten für dich ganz konkret? Verbinden sie sich mit deinem Glauben? Können sie irgendwo bei dir andocken? Lässt du sie rein in dein Herz? Gottes Wahrheiten sind, was vergessen. Wenn jemand sagt, dass am Ende alles gut wird, dann habe ich oft so den Eindruck, dass er auch nicht genau weiß, was das bedeutet. Wir kennen alle nicht, was noch kommt. Wenn mir jemand sagt, am Ende wird alles gut, dann kommt mir das wie eine Durchhalteparole vor. Meistens ohne Bezug zur Realität. Gottes Wahrheiten sind aber mehr als Durchhalteparolen. Und davon bin ich überzeugt, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil ich Jesus als vertrauenswürdig kennengelernt habe. Ihm zu glauben bedeutet viel mehr, als nur ein paar Wahrheiten zu akzeptieren. Ich glaube an einen persönlichen Gott. Und nicht an theologische Lehrsätze. Auch wenn sie vielleicht gut und richtig und wirklich wahr sind. Ich glaube an einen persönlichen Gott. Und mein Glaube ist eine Sache meiner Beziehung zwischen mir und Jesus. Jede Beziehung lebt von Vertrauen. Beziehungen ohne Vertrauen sind eigentlich tot. Und auf die kann man meistens auch ganz gut verzichten, oder? Gottes Wahrheiten können bei uns nicht andocken, nichts bewirken, wenn wir Gott nicht von ganzem Herzen vertrauen. Nochmal, Gottes Wahrheiten können bei dir nichts bewirken, nicht andocken, wenn du Gott nicht von ganzem Herzen vertraust. Tatsache ist, dass es in meinem Leben immer wieder genau um diesen Punkt geht, um mein Herz und wie mein Herz zu Gott steht. Ich glaube, das hat auch Salomo gewusst und verstanden, als er diesen Satz sagte, den du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast. Mehr als alles hüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Es geht um dein Herz. Genauer gesagt, wie du in deinem Herzen zu Gott stehst und ob du ihm von ganzem Herzen vertraust. Am Ende geht es nicht zuerst darum, ob ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Nicht zuerst, sondern zuerst und vor allem geht es darum, ob ich damit rechne und darauf vertraue, dass Gott zu seinem Wort steht, auch für mich ganz persönlich. In Hebräer 11, Vers 6 steht da was sehr Wichtiges zu. Diesen Vers möchte ich noch lesen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott zu vertrauen ist der Schlüssel raus aus unserer Angst oder Furcht. Das geht nicht immer schnell und einfach, aber Gott zu vertrauen ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, was dir am Anfang so durch den Kopf ging, als ich Jesaja 41, Vers 10 gelesen habe. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Rechnest du tatsächlich damit, dass das wahr ist? Dass Gott so ist? Dass dieser Vers auch für dich ganz persönlich gilt? Oder denkst du, das ist nur wieder so eine Durchhalteparole? Eine fromme zwar, aber trotzdem hohl. Ganz ehrlich. Hier ist meine Hausaufgabe für dich und für mich für die kommende Woche. Such täglich den Blickkontakt zu Gott. Vertraue ihm, dass seine Wahrheit auch für dich gilt. Und vertraue darauf, dass er deinen Glauben belohnen wird. Und lass dich herausfordern von Gott. Fürchte dich nicht und hab Mut. Amen.